Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute geht es um das Thema göttliche Führung. Wie kann ich Gottes Führung erkennen? Und das ist auch wieder eine zweiteilige Folge. Nicht so ganz direkt vielleicht. Heute ist der erste Teil, der ist eher theoretisch. Also es geht um Gottes Führung. Wie kannst du die erkennen, dass es wirklich sich um Gottes Führung handelt? Was heißt es eigentlich, göttliche Führung? Und in der nächsten Woche setzen wir dann das Ganze in die Praxis um. Da habe ich mir mal ein ganz konkretes Beispiel genommen, nämlich das Beispiel Hauskauf. Und da werden wir uns dann anschauen, wie kann ich als Christ, als Christin Entscheidungen treffen, bei denen ich mich eben an Gottes Führung orientiere oder mich von Gott leiten lasse, besser gesagt. Und wie erkenne ich dann, dass meine Entscheidung auch wirklich Gottes Willen ist und dass das übereinstimmt. Aber heute erstmal ja göttliche Führung. Fangen wir doch direkt mal an. Ich habe ja im Rahmen meines, sagen wir mal, christlichen Turns, habe ich im Frugales Glück Podcast eine Folge gemacht, in der ich darüber spreche, dass Minimalismus dich nicht retten kann. Also die Idee, ich sortiere alles aus, ich werde den ganzen Kram los, den ich nicht brauche und dann ist mein Leben irgendwie besser, dann bin ich glücklich. Das funktioniert so nicht. Natürlich ist Minimalismus ein tolles Instrument auf jeden Fall, weil weniger Kram, weniger Zeug, das um dich rum liegt, kann dir natürlich dabei helfen, Jesus nachzufolgen und auch ja mit leichterem Herzen Gott an die erste Stelle in deinem Leben zu setzen. Aber weniger Kram an sich macht dich halt nicht glücklicher oder zu einem besseren Menschen oder so. Und ich habe dann in dieser Folge den Leseplan von Joshua Becker in der Bibel-App analysiert und am Anfang in der ersten Lektion sagt er, dass es darum geht, sich Gottes Führung unterzuordnen und dass das sich entledigen von materiellen und immateriellen Dingen, also auch sowas wie Verpflichtungen und so weiter, dabei helfen kann, sich eben dieser göttlichen Führung unterzuordnen. Und ich habe dann gemerkt, dass er im Rest dieses Leseplans, der geht immer in 14 Tage, dass er dann nur davon spricht, wie wir selbst unsere Werte wählen, wie wir selbst unser Leben nach unseren Vorstellungen gestalten, wie wir nach dem leben, was uns wichtig ist und so weiter. Also die göttliche Führung kommt gar nicht mehr vor. Und da habe ich das erste Mal angefangen zu denken, naja, göttliche Führung, was meint das denn? Man vielleicht auf den ersten Blick, das ist ja bei vielen so christlichen Termini, sage ich mal so, dass man das hört und denkt, ja, okay, macht irgendwie Sinn. Aber wenn man dann anfängt, sich zu fragen, ja, was heißt es denn ganz genau, dann wird das schon ein bisschen schwieriger. Und um gleich mal auf das Beispiel zu sprechen zu kommen, wo ich dann in der nächsten Woche genauer darauf eingehen möchte, in meiner entfernteren Familie gibt es eine Welle von Immobilienneuerwerbung. Und ich erzähle das mal, also Person A wohnt mit seiner Frau in einer Eigentumswohnung und er hat jetzt ein Haus für mehrere hunderttausend Euro erworben und will da das Obergeschoss wiederum auch für mehrere hunderttausend Euro umbauen lassen. Dann gibt es eine andere Person, das sagen wir Person B, und diese Person wohnt bereits in einem eigenen Haus, hat aber ein neues Grundstück gekauft, auf dem bereits ein Haus steht. Und dieses Haus soll abgerissen und durch ein neues ersetzt werden. Mein Mann, der arbeitet auch auf dem Bau und der hat mir neulich noch so ein Foto gezeigt oder im Internet von einem Haus, ein großes weißes Haus, so ein riesen Kasten, würde man im Emsland sagen, was da frei steht auf so einem großen Grundstück. Und er meinte, hey, ich verstehe einige Sachen in Belgien irgendwie nicht, mein Mann kommt ja aus der Ukraine. Das Haus ist doch völlig in Ordnung. Das war wirklich ein neues Haus aus den 90ern, denke ich, vielleicht sogar Anfang der 2000er Jahre. Und ja, letzten Endes hat er mir dann erzählt, dass dieses Haus auch abgerissen wurde und er mit der Firma, bei der er vorher gearbeitet hat, da so ein ziemlich ähnliches Haus im Grunde genommen dann stattdessen hingebaut hat. Und ich meine, ich kann das verstehen, wenn Häuser abgerissen werden, die irgendwie in den 50er Jahren gebaut worden sind und die verbaut sind und wo vielleicht Schimmel ist oder sonst irgendwelche Probleme, sodass es mehr Sinn macht, die neu zu bauen, aber eigentlich neue, gute Häuser abzureißen, nur damit ja irgendwas Blockigeres oder Moderneres, irgendwas Trendigeres an dem Haus ist, das scheint mir wirklich völlig absurd. Okay, aber darum geht es nicht. Mein Mann und ich, wir haben in letzter Zeit auch immer mehr über das Thema Immobilienkauf nachgedacht, tatsächlich trotz Minimalismus. Und wir haben uns überlegt, dass wenn die monatliche Kreditrate, also das ist dann ja die Tilgung auch schon mit drin, dass wenn die nicht höher ist als unsere Kaltmiete, die wir jetzt bezahlen, ist es eigentlich durchaus okay. Also natürlich kommen da noch ein paar Sachen obendrauf, Grundsteuer und so weiter. Vielleicht sind die Nebenkosten mit einem Haus auch ein bisschen größer. Aber grundsätzlich ist es eigentlich finanziell gesehen gar nicht so dumm, wenn der Preis natürlich des Hauses angemessen ist, sodass die Kaltmiete dann nicht auf einmal, also dass die Kreditrate nicht doppelt so hoch wäre wie die Kaltmiete. Und die Laufzeit wird ziemlich lang, 20 Jahre. Und wenn wir dann anfangen, darüber nachzudenken, gibt es einfach so viele Optionen. Also ja, natürlich einerseits die Wohnung oder das Haus in Antwerpen kaufen. Dann könnten wir auch vielleicht im Umland von Antwerpen ein Haus kaufen. Da ist die Luft natürlich viel besser. In Antwerpen ist die Luft teilweise wirklich schlecht wegen des Hafens und auch der Ringautobahn, die so durch die um die Stadt herum ist. Da hätte man natürlich einen größeren Garten, es wäre insgesamt grüner. Oder vielleicht auch ganz aus Antwerpen wegziehen. Vielleicht, ja, das ist natürlich schwierig wegen des Vaters meiner Tochter, der auch in Antwerpen wohnt. Und wir haben ja das Wechselmodell, das heißt, meine Tochter ist eine Woche bei mir und eine Woche bei ihm. Und ich glaube, er wäre nicht so begeistert und das wäre für meine Tochter auch nicht schön, wenn sie ihn nicht mehr sehen könnte, natürlich so oft. Wohin würden wir dann ziehen? Ja, irgendwo nach Belgien, an einen anderen Ort oder in den Süden. Ich bin total gern am Meer, wie so viele Menschen, aber ja. Oder vielleicht weiterhin einfach zur Miete wohnen und warten, bis sich vielleicht in unserer Lebenssituation oder in der von dem Vater meiner Tochter irgendwas verändert. Ist jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt, um eine Immobilie zu kaufen und so weiter. Also da kann man sich so viele Fragen stellen. Und wahrscheinlich kennst auch du solche Situationen in deinem Leben, wo es so ganz viele Möglichkeiten gibt und ja, keine Möglichkeit ist so eindeutig besser oder schlechter als die andere oder als die anderen Möglichkeiten. Und du weißt einfach nicht, was du machen sollst. Und wenn du jetzt ein nichtgläubiger Mensch bist, dann stehst du vor einem echten Problem, weil du im Grunde genommen ja nur raten kannst oder auf dein Bauchgefühl hören kannst. Ja, oder je nachdem, was für ein Typ Mensch du bist, vielleicht auch eher auf deine Vernunft hören kannst. Wenn du allerdings ein gläubiger Mensch bist, dann ändert sich alles. Weil dann steht ja nicht dein Wille an erster Stelle, nicht deine Pläne, nicht deine Wünsche, nicht deine Ideen sind der Maßstab, an dem du deine Handlungen ausrichtest, sondern das ist ja Gottes Wille und Gottes Plan, den er für dich hat. Und darum geht es in dieser Folge, um die Fragen, warum sollst du dich denn von Gott führen lassen? Warum steht Gottes Willen an erster Stelle und über deinem? Woher kennst du Gottes Willen? Obwohl, das ist vielleicht nochmal mit dem Gottes Willen, habe ich mir dann danach überlegt, nochmal eine Extra-Folge wert, weil Gottes Führung und Gottes Wille sind noch ein bisschen unterschiedliche Aspekte. Ja, woher weißt du, was seine Pläne für dich sind? Wie hörst du zu, wenn Gott zu dir spricht? Wie unterscheidest du denn, ob das jetzt Gottes Stimme ist oder ob jemand anderes spricht oder ob es vielleicht nur deine eigene Stimme ist, dein eigenes Wunschdenken, das du da hörst? Und fangen wir mal an. Also warum solltest du dich überhaupt von Gott führen lassen? Dazu müssen wir erstmal wissen, was überhaupt göttliche Führung bedeutet. Und hier zitiere ich mal das erste Gebot aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5, nach der Einheitsübersetzung. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Wenn du Gott an die erste Stelle setzt, dann gerät alles in deinem Leben in die richtige Ordnung. Und die richtige Ordnung, das ist die göttliche Ordnung. Und da zitiere ich mal Paulus aus dem Brief an die Kolosser, Kapitel 3, Verse 1 bis 3. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Was bedeutet dieses, euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott? Das bedeutet eigentlich zweierlei. Also einmal kann das heißen, dass du sicher und geborgen bist, weil nichts dich aus Gottes Hand reißen kann. Und andererseits bedeutet verborgen auch noch nicht voll sichtbar, also so wie man das normalerweise verstehen würde, weil diese ganze Herrlichkeit dieses neuen Lebens bei Gott, das wird erst, wenn Jesus wiederkommt, offenbar. auf den Alltag bezogen, bedeutet, dass das wer weiß, also wenn du weißt, dass dein wahres Leben in Gott ist, ja, dann lebst du nicht mehr für Selbstverwirklichung oder menschliche Anerkennung oder irgendwelche solche vergänglichen Dinge, sondern deine Entscheidungen, deine Werte und deine Ziele orientieren sich an Christus, auch wenn das manchmal ganz unsichtbar und unspektakulär wirkt. Also in den meisten Fällen, glaube ich, wirkt das eher unsichtbar und unspektakulär. Und für diese göttliche Führung ist unser größtes Vorbild Jesus selbst, weil Jesus hat sich ja auch dem Willen des Vaters untergeordnet. Du kennst sicher dieses Zitat aus Johannes 5, Vers 19. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Und dann im Garten Gethsemane, bevor Jesus festgenommen wird, lesen wir in Matthäus 26, Vers 39 nach der neuen Genfer Übersetzung. Er selbst, also Jesus, ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also wir sollen ja so leben wie Jesus, wir sollen ihm nachfolgen, dazu hat er uns aufgerufen. Also auch und gerade in Bezug auf die göttliche Führung ist Jesus unser größtes Vorbild. Weiter zu der Frage, warum sollen wir denn überhaupt uns von Gott führen und leiten lassen? Diese göttliche Führung bringt eben auch Ordnung in deine Beziehung. Und da schreibt auch Paulus, er sagt im Epheser Kapitel 5, 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und er beschreibt dann auch konkret, wie sich diese göttliche Ordnung in der Familie zeigt. Und da lese ich mal ein paar Verse weiter aus Epheser. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Und dann, wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem den Männern unterordnen. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Also da geht es darum, dass Ehefrauen und Ehemänner nicht egoistisch handeln, die machen nicht das, was für sie selbst am besten ist, sondern in Liebe und Respekt immer dem anderen zugewandt. Und dasselbe gilt auch für Kinder. Also Kinder sollen ihren Eltern gehorchen, das steht auch in Epheser und im 6. Kapitel Vers 4 sagt Paulus, dass die Eltern auch sich ihren Kindern so gegenüber verhalten sollen, dass die Kinder keinen Grund haben, sich gegen ihre Eltern aufzulehnen. Und also das einerseits und sie sollen sie andererseits, ich zitiere, mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung erziehen, wie es der Herr tut. Also das muss immer in einer Balance sein und der Gedanke, den Paulus da ausdrückt, ist, dass wenn Jesus im Zentrum steht, dann wird eben so eine Selbstsucht, die wir sonst automatisch irgendwie hervorbringen, die wird zurückgedrängt und dementsprechend kommen dann alle Beziehungen in der Familie in eine gesunde Ordnung. Und das klingt vielleicht abstrakt, aber ich habe das auch bei mir selber gemerkt. Früher, als ich meinen Mann noch nicht kannte, als ich noch nicht gläubig war, da hatte ich oft keine Lust zu kochen. Und ja, ich habe das so betrachtet, ich opfere was von meiner Zeit, um für meinen Mann oder für meine Tochter zu sorgen. Vor allem, wenn es etwas gab, was ich eigentlich selber nicht so gern mag. Und ich habe von diesen veganen Matschgerichten, die ich dann massenweise für mich selber gekocht habe, sogar in meinem Glaubenszeugnis gesprochen. Das kannst du auch noch gerne nachlesen. Du findest alle Links in dem Beitrag zu dieser Folge auf Mehr Himmel. Zu jeder Folge gibt es auch einen Beitrag. Lest das gerne mal nach. Und ja, mittlerweile tue ich, würde ich sagen, täglich Dinge, die ich eigentlich nicht für mich selber tue und nicht aus irgendeinem Heroismus heraus oder aus irgendeiner Selbstopferung, sondern aus Liebe und Wertschätzung. Und ich habe gar nicht solche Gedanken, dass, ja, das bringt mir selber jetzt am meisten oder das bringt mir gar nichts, sondern ich mache es einfach, weil ich mich um meinen Mann kümmern möchte, weil ich mich um meine Tochter kümmern möchte und weil ich das als meine Rolle anerkenne. Warum ist es denn jetzt gut, Gottes Führung zu vertrauen? Du könntest dich ja jetzt fragen, okay, vielleicht, ja, Gottes Führung, das alles schon schön und gut, aber was habe ich denn davon? Also diese göttliche Ordnung, von der ich schon gesprochen habe, bedeutet eigentlich, dass, das eine richtige Führung ist. Also du wirst auf die richtige Weise geführt. Du wirst dahin geführt, wo du sein sollst. Du wirst dahin geführt, die Entscheidungen zu treffen, die die richtigen für dich sind. Und das liegt daran, dass Gott am besten weiß, was für dich gut ist und dass du das auch, dass er das auch viel besser weiß, als du selber das weißt. Und wenn du dich der Führung Gottes anvertraust, dann wird es dir wohl ergehen. Da gibt es einen ganz schönen Psalm, vielleicht kennst du den schon, Psalm 127. Ich lese mal die ersten beiden Verse nach der Einheitsübersetzung vor. Wenn nicht der Herr das Haus baut, mühen sich umsonst die daran bauen. Wenn nicht der Herr die Stadt behütet, wacht umsonst, der sie behütet. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und euch spät erst niedersetzt, um das Brot der Mühsal zu essen. Was recht ist, gibt der Herr denen, die er liebt, im Schlaf. Ich fasse mal ein paar Punkte zusammen, warum es eine gute Idee ist, Gottes Führung zu vertrauen. Wenn du Gottes Führung vertraust, dann tust du dann das Gute, du bist dann auf der Seite Gottes. Das bedeutet, dass du im Einklang mit Gottes Willen handelst, also du tust das moralisch Richtige. Dein Handeln entspricht Gottes Maßstäben. Und wenn du Gottes Führung vertraust, dann geht es dir eben, wird es dir gut ergehen, so wie ich das gerade in dem 127. Psalm zitiert habe. Also das wirkt sich auch praktisch auf dein Leben aus. Du erlebst Frieden, innere Ruhe oder Segen. Ein anderer Grund, Gottes Führung zu vertrauen, ist, dass du dann frei wirst von Druck und von der Überforderung, dass du alles selbst im Griff haben musst. Also das sehe ich auch ganz oft, dass Menschen ja so ein großes Kontrollbedürfnis haben, weil ja, wenn du nicht an Gott glaubst, wenn du nicht glaubst, dass es jemanden gibt, der dich steuert und lenkt und in seiner Hand hält, dann wie Nietzsche sagt, ich falle, dann musst du irgendwie selber das alles in Kontrolle bringen. Aber wie als Mensch kannst du Dinge kontrollieren, die außerhalb deines Machtbereichs und Kontrollbereichs sind? Also das ist ein ständig andauerndes Problem. Und als gläubiger Mensch, der Gottes Führung vertraut, hast du dieses Problem nicht, weil du weißt, es gibt einen Schöpfer, der das für dich tut. Was natürlich nicht heißt, dass du nichts selber tun darfst, aber die Führung und Leitung, die liegt ja bei Gott. Und ein anderer Grund, um Gottes Führung zu vertrauen, ist auch, dass du in einem Frieden leben kannst, selbst wenn die Umstände unsicher sind. Also da wird auch immer wieder Kolosser 3, Vers 15 zitiert, und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Also dieser Friede Christi, den kennst du wahrscheinlich als gläubige Person, also dass du einfach diese innere Gewissheit hast von, ich bin angenommen, ich bin geliebt, ich werde getragen, ich habe diese große Liebe in mir, ich habe das ewige Leben, ich habe ja eben diesen Frieden in mir durch Jesu, durch seinen Tod am Kreuz, seine Auferstehung, dadurch, dass er sich als Opfer gebracht hat und du zu Gott kommen kannst als sündiger Mensch und dass du in diesen Prozess der Heiligung eintreten kannst. Das ist natürlich nicht immer einfach. Ich mache auch noch mal eine Folge dazu, dass Christentum nicht immer so plüschig und weich und Jesus ist mein Freund ist, sondern das ist auch eine harte, oft hat auch sehr harte Seiten und so die Seite des Kampfes tatsächlich. Aber der Frieden ist ja dennoch da, deswegen hat ja auch Paulus im Gefängnis gesungen, obwohl er gefesselt war, in Ketten lag und gar nicht wusste, ob er den nächsten Tag überhaupt noch erleben wird. Also der Frieden ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist auch, glaube ich, etwas, wonach sich so viele Menschen sehen, diesen inneren Frieden zu haben. Aber sie suchen ihn in allem Möglichen, was irgendwie weltlich ist letzten Endes und wo dieser Friede natürlich nicht gefunden werden kann. Und deswegen mache ich übrigens auch diesen Podcast. Also wenn du Menschen kennst, die von denen du, ja, vielleicht stehen die auf deiner Gebetsliste und du wünschst dir, dass Gott ihr Herz öffnet und sie zu sich zieht und ja, dass sie Gott besser kennenlernen und dass sie auch den ersten Schritt zum Glauben gehen, dann leite doch gerne den Podcast an sie weiter. Vielleicht ist das das Richtige für sie. Vielleicht kann er ein bisschen helfen, ihre Herzen zu öffnen. Damit hilfst du natürlich den Menschen hoffentlich und auch mir, dass mehr Menschen mit diesem Thema erreicht werden, dass mehr Menschen den Podcast hören. Das wäre ganz toll. Also vielen Dank schon mal dafür. Ein anderer Grund, warum du Gottes Führung vertrauen solltest, ist, ja, dass Gott in seiner Weisheit oft bessere Wege kennt, als du diese ausmalen könntest. Also so viel Fantasie hat man als Mensch gar nicht, dass man sich diese Dinge vorstellen kann. Denk nur mal an Josef, den seine Brüder verkauft haben, der dann als Sklave in Ägypten gelebt hat und du weißt, wie die Geschichte weitergeht. Und letzten Endes dann das ganze Land vor einer schweren Hungersnot gerettet hat. Das hätte man sich als Mensch, glaube ich, ja, vielleicht ein begabter Schriftsteller hätte sich sowas ausdenken können, aber vielleicht wäre das dann auch kritisiert worden als zu fantastisch. Aber ja, ich zitiere mal Jesaja 55, Verse 8 bis 9. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Und der letzte Grund, warum es eine gute Idee ist, Gottes Führung zu vertrauen, ist, weil Gott am Ende das Ziel kennt, das du ja nie überblicken kannst. Sprüche 16, Vers 9, der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Also du kennst ja das Ziel nicht, das kennt nur Gott. Deswegen weißt du auch im Grunde genommen nicht, welcher Weg jetzt der richtige ist. Wenn du das Ziel kennen würdest, wäre das ja viel leichter, aber so weißt du eben nicht, soll ich jetzt mit dieser Person zum Beispiel, soll ich die heiraten? Soll ich mit der Person zusammenbleiben? Soll ich ein Kind bekommen? Soll ich noch ein Kind bekommen? Soll ich diesen Job annehmen? Soll ich in diese Stadt umziehen? Und all diese ganzen Dinge, die wir unser Leben lang entscheiden müssen, wenn wir wüssten, was letzten Endes das Ziel unseres Lebens ist, dann wäre es viel leichter, diese Entscheidungen zu treffen. Aber Gott kennt dein Ziel, deswegen ist es eine gute Idee, seiner Führung zu vertrauen. Okay, und wie erkennst du denn jetzt, was Gottes Wille für dich ist und wie hörst du zu, wenn Gott zu dir spricht? Also zum eine kleine Vorbemerkung oder das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, dass Gott nicht brüllt. Und da habe ich in einem Artikel vom Jesus-Journal ein schönes Beispiel gefunden, nämlich schreibt der Autor von Gottes Stimme, wie sie in dem alten Film, hast du ja auch schon mal gesehen, die 10 Gebote klingt, wo Mose dann, wo Gott im Dornenbusch zu Mose spricht und dann mit so einer tiefen Bassstimme aus diesem Dornenbusch rausbrettert. Und natürlich konnte Mose da gar nicht überhören, was Gott ihm zu sagen hatte, aber in den meisten Fällen spricht Gott nicht so zu uns. Vielmehr spricht er eher so, wie er zu Elia spricht, als Elia ermutigt wird und erneut gesendet wird. Das ist ein 1. Könige Kapitel 19, Verse 12 bis 13 nach der Einheitsübersetzung. Ich lese das mal vor. Der Herr antwortete, komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Da zog der Herr vorüber, ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Also Gott spricht nicht wie ein Sturm oder wie ein Erdbeben oder wie ein Feuer, sondern ein sanftes, leises Säuseln. Okay, also dazu Gott brüllt nicht, sondern es ist eher eine leise Stimme. Und Gott kann auch durch andere Menschen zu dir sprechen. Und das können sowohl Gläubige sein, aber auch Nichtgläubige. Ein schönes Beispiel dafür, wie Nichtgläubige auch, wie Gott durch Nichtgläubige zu dir sprechen kann, ist die Geschichte von Bileam und seiner Eselin. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Sie steht im 4. Buch Mose, 22. Kapitel. Und ich erzähle mal kurz was zum Hintergrund. Bileam, das war ein heidnischer Seher. Und da gab es den Moabiterkönig Balak. Und der wollte diesen Bileam anheuern, um Israel zu verfluchen. Und Bileam zieht dann auch los mit seiner Eselin. Und auf dem Weg sieht dann die Eselin den Engel des Herrn und weicht ihm aus und rettet Bileam so das Leben, weil der Engel den Herrn anscheinend auf Bileam losgehen wollte. Und Bileam schlägt dann seine Eselin, weil er weiß nicht, wieso läuft die hier auf einmal vom Weg weg. Und schließlich öffnet Gott der Eselin den Mund, sodass diese Eselin sprechen kann, und die beschwert sich dann, dass Bileam sie schlägt. Und dass sie sich beschwert, bringt Bileam überhaupt erst dazu, dass er genauer hinschaut, und dann werden ihm die Augen geöffnet und er sieht auch den Engel des Herrn. Und was dann passiert? Na, er fällt nieder, er gesteht seine Schuld und der Engel sagt ihm dann, dass er nur das reden darf, was Gott ihm eingibt. Also er soll nicht Israel verfluchen, sondern er darf nur das sagen, was Gott ihm eingibt. Und Bileam kehrt dann zu Balak zurück, aber anstatt Israel zu verfluchen, wie der König das eigentlich wollte, segnet er Israel mehrfach, weil Gott es so bestimmt hatte. Also ich musste diese Geschichte wirklich mehrmals lesen und auch ChatGPT um Hilfe fragen, bis ich den Kern verstanden hatte. Ich habe manchmal echt ein bisschen lange Leitung, was diese biblischen Geschichten angeht. Aber ich finde die wirklich, ja, die ist ganz, ganz interessant, irgendwie, wie diese Eselin dann spricht und wie Bileam dann sieht, dadurch, dass Gott durch die Eselin zu ihm gesprochen hat. Also das ist ein Weg, wie Gott zu dir sprechen kann, durch das, was andere Menschen dir sagen. Oder natürlich, wenn du die Bibel liest, das kennst du sicher auch, dass du schlägst etwas auf oder du liest irgendwo weiter und plötzlich trifft es dich so ein bisschen wie ein Schlag und es öffnet dir auch die Augen und du erkennst auf einmal etwas, das du vorher nicht erkannt hast, und da steht genau das, was du in dem Moment hören musst. Das passt dazu, was Tim Keller über die Bibel schreibt, oder was er sagt. Ich habe das mal irgendwo gehört: The Owner's Manual for My Mind and My Heart. Und das ist wirklich so, das ist wie eine Bedienungsanleitung für deinen Geist und für dein Herz, weil du immer genau auf die Dinge stößt, die du gerade hören musst. Also natürlich spricht Gott durch die Bibel zu dir oder im Gebet auch oder durch den Heiligen Geist. Das ist sozusagen die Neue Testament-Variante des leisen Säuselns, würde ich sagen. Also auch der Heilige Geist schreit nicht, sondern er wirkt eher still und sanft. Dann kann es auch durch Umstände kann es sein, dass Gott zu dir spricht. Also offene Türen, geschlossene Türen. Zum Beispiel Paulus in der Apostelgeschichte 16, da hindert ihn der Heilige Geist, nach Asien zu gehen, und lenkt ihn stattdessen nach Mazedonien. Also Umstände ändern sich und so wirst du dann in die Richtung geführt, in die du gehen sollst. Oder auch innere Eindrücke, also Gedanken, die du hast, die plötzlich Klarheit bringen, oder so eine Gewissheit, so ein inneres sicher sein, dass das Richtige ist und das auch bleibt. Also bei mir ist das so, ich habe das manchmal und dann schlafe ich eine Nacht drüber und am nächsten Tag ist es wieder anders und dann weiß ich, nee, das ist nicht von Gott, das war einfach nur von mir selbst. Also Gott kann auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen zu dir sprechen. Jetzt ist die Frage natürlich, wie unterscheidest du Gottes Stimme von anderen Stimmen? Und um das zu verstehen und auch zu beantworten, machen wir mal einen kleinen Exkurs und vergleichen die Situation, wie sie im Alten Testament war, mit der Situation nach Jesu Auferstehung. Also wie war das vor Jesus? Da war das so, dass Gott eigentlich punktuell nur gesprochen hat und auch irgendwie von außen. Also im Alten Testament, da kam ja Gottes Wort durch Propheten, durch Engel, durch Träume oder auch durch eine direkt hörbare Stimme, so wie das mit Mose am Dornbusch. Und die Menschen damals waren auf diese besonderen Offenbarungen angewiesen. Also da konnte nicht jeder so etwas erhalten, eine Offenbarung Gottes, sondern nur einzelne, besondere Menschen. Und die Sicherheit darüber, dass es auch wirklich Gottes Stimme war, die kam eben durch Bestätigung durch das Gesetz, durch den Tempel, durch die Auslegung durch Priester. Das war im Alten Testament so, aber nach Jesu Auferstehung spricht Gott in Jesus selbst. In Hebräer 1, Verse 1 bis 2 steht: Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet durch den Sohn. Also Jesus ist ja die endgültige Offenbarung Gottes, und wer Jesus hört, wer Jesus sieht und ihm nachfolgt, der hört Gottes Stimme. Und deswegen ist Jesus auch der Maßstab, also egal worum es geht, kannst du das immer abgleichen, ob das Gehörte, ob was, ja, worum es geht, ob das zu Jesus passt, wie er eben in den Evangelien dargestellt wird. Und heute spricht ja Gott zu uns durch den Heiligen Geist. Und nach Jesu Tod und Auferstehung lebt der Heilige Geist in allen, die an Jesus glauben. Und deswegen gilt, ja, dass jeder Gläubige Gottes Stimme hören kann, nicht nur Propheten oder Priester oder auserwählte Menschen. Und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber ich wiederhole es nochmal, das ist wirklich revolutionär. Also zu Zeiten des Alten Testaments wäre das undenkbar gewesen, diese unmittelbare Gemeinschaft mit Gott, die Christen haben. Das wäre früher undenkbar gewesen, weil die Menschen sündhaft waren und die waren getrennt von Gott durch diesen Abgrund der Sünde. Und durch das, was Jesus für uns getan hat, haben wir eben diese unmittelbare Gemeinschaft mit Gott durch Jesus und durch den Heiligen Geist. Und auch heute noch haben übrigens Juden noch so einen vermittelten Zugang zu Gott und auch zu der Führung durch Gott, weil bei den Juden gibt es nicht so eine innere Stimme. Die haben nicht den Heiligen Geist, sondern Gott spricht durch die Tora, durch die Gebote, durch die Auslegung der Rabbiner und ja, Gemeinschaft im Gebet, durch die Tradition und so weiter. Aber als Christ kannst du eben auch im stillen Kämmerlein sitzen und Gottes Stimme hören. Als Jude geht das nicht. Also das ist wirklich revolutionär, wenn man das vergleicht damit, wie das vorher war oder wie das immer noch bei den Juden ist, dass wir diese direkte innere Beziehung zu Gott haben. Hier muss man natürlich aufpassen, weil nicht jede Stimme automatisch von Gott kommt, weil auch der Satan sich als Engel des Lichts tarnt. Das kannst du im zweiten Brief an die Korinther, Vers 14 aus dem 11. Kapitel nachlesen. Und das bedeutet, dass nur weil sich ein Gedanke vielleicht irgendwie gut anfühlt oder fromm anfühlt, ist er nicht automatisch von Gott, sondern der Gedanke kann vom Teufel kommen. Er kann auch einfach nur Ausdruck deiner eigenen Wünsche sein, vielleicht unbewusst, oder es kann auch, der kann auch aufgrund des Drucks von anderen Menschen entstanden sein. Deswegen ist es eben so wichtig, alles zu prüfen, und da zitiere ich gerne die Jahreslosung: prüft alles und behaltet das Gute. Also manchmal ist es auch leicht zu erkennen, dass es sich nicht um göttliche Führung handelt, weil wenn dich deine innere Stimme irgendwie auffordert, jemandem zu schaden, jemandem was zu Leide zu tun, ja, dann weißt du sofort, das kann nicht von Gott kommen. Aber oft ist es nicht so leicht zu unterscheiden. Da kann ein Impuls auf den ersten Blick edel oder vernünftig wirken, aber es kann trotzdem nicht Gottes Weg sein. Und ja, darum geht es im nächsten Abschnitt, woran du eben erkennst, ob das Gehörte, ob das Gottes Stimme ist oder nur Einbildung oder Wunschdenken oder tatsächlich the evil one, also der Satan. Und ich möchte dir jetzt ein paar Kriterien an die Hand geben, anhand derer du prüfen kannst, ob es sich um Gottes Führung handelt oder eben nicht. Also, wie kannst du unterscheiden, ob es Gottes Stimme ist, die du hörst, oder ob es nur dein eigenes Wunschdenken oder sogar der Teufel ist? Und da möchte ich dir ganz schnell noch diese Kriterien vorstellen. Das erste Kriterium ist, dass das nicht der Bibel widerspricht. Also du musst alles, was du hörst, was dir irgendwie eingegeben wird, musst du mit der Heiligen Schrift abgleichen. Also das gilt für alles. Wenn du einen Gedanken auf einmal hast oder irgendeine Eingebung und du denkst, das kommt von Gott, das ist der Heilige Geist, und du gleichst es mit der Bibel ab und das widerspricht der Bibel, dann kann es nicht von Gott sein. Das zweite Kriterium ist, dass es den Charakter Jesu trägt. Alles, was Gott spricht, ist auch im Wesen Jesu wiederzufinden. Und da werden drei Grundzüge immer wieder genannt, nämlich Liebe, Wahrheit und Demut. Damit wird so das Wesen Jesu charakterisiert. Und Liebe bedeutet, hilft dir diese Entscheidung, Gott und die Menschen zu lieben und ihnen zu dienen. Dann das zweite Kriterium, Wahrheit. Bist du ehrlich über deine Motive, über Risiken, die es gibt, über deine Ängste? Vielleicht verdrängst du etwas? Stellst du dich wirklich deinen Ängsten oder verdrängst du die? Das dritte Kriterium, Demut. Das bedeutet, dass du nicht was durchziehst, was du unbedingt willst, komme was wolle, sondern dass du sagst, Herr, ich wünsche mir dieses, ich möchte gern das, wenn es Aber wenn es in deinem Willen ist, hilf mir dabei. Anstatt zu sagen, ich will unbedingt dieses und jenes, gib mir das. Also zum Beispiel fällt mir da ein, aus meiner Homegroup, wie nennt man das auf Deutsch, Hauskreis, genau. Da war eine Frau, die hat jetzt gerade auch ein kleines Baby zur Welt gebracht. Und die hat erzählt, dass sie und ihr Mann immer gebetet haben, Gott, wenn es in deinem Willen ist, schenke uns ein Kind, wenn es in deinem Willen ist. Also das ist der Punkt bei dieser Demut, dass du nicht sagst, ich will unbedingt ein Kind, gib mir ein Kind. Weil wenn das nicht in Gottes Willen ist, was willst du denn mit dem Kind? Dann wird dir das, ja, wird dir nicht, das nichts Gutes tun, sondern dass all diese Faktoren, die ich vorhin aufgezählt habe, warum es gut ist, Gottes Führung zu vertrauen, die sind dann nicht gegeben, wenn du unbedingt was nur ja, selbst entscheiden willst, wenn du deinen Willen durchsetzen willst, anstatt auf Gottes Willen zu hören. Deswegen ja, Demut, nicht das durchziehen, was du unbedingt willst, sondern immer darauf hören und vertrauen, was Gott für dich will, dass das das Gute ist und das immer mit einbeziehen in deinen Willen. Dann, das waren die Unterkriterien, Liebe, Wahrheit und Demut. Dann das dritte Kriterium, das Gehörte und die Entscheidung, die damit verbunden ist, wird oft bestätigt durch den so einen inneren Frieden, den du dann empfindest. Und das vierte Kriterium, dass andere Gläubige, vor allem erfahrene Gläubige, die vielleicht schon länger gläubig sind als du, dass sie das überprüfen und bestätigen, dass es die richtige Entscheidung ist. Also jede Entscheidung sollte nicht alleine getroffen werden, sondern auch immer mit anderen abgeglichen werden. Das sind jetzt erstmal, ja, das sind vier ganz tolle Kriterien im Grunde genommen. In der nächsten Folge, da hatte ich ja gesagt, geht es um Hauskauf. Da spielen wir das alles mal ganz konkret durch, was das genau heißt. Weil jetzt ist das natürlich noch ein bisschen abstrakt. Aber wenn du dann die nächste Folge auch noch hörst, wird es sicher deutlicher, was genau da darunter zu verstehen ist, weil es widerspricht nicht der Bibel. Das kann immer ganz unterschiedlich sein. Also zum Beispiel beim Hauskauf werde ich dann darüber sprechen, ist es gut, Schulden zu machen oder nicht. Das kann schlecht sein, weil in der Bibel steht öfters, dass man sich mit Schulden abhängig macht. Es kann aber auch gut sein, wenn es dafür eine positive Bindung erzeugt, wenn es dir ermöglicht, deine Familie zu gründen, ein Nest zu bauen, ansässig irgendwo zu sein, sesshaft, anderen Menschen zu dienen und so weiter. Mehr dazu in der nächsten Woche, wie gesagt. Jetzt fasse ich das nochmal zusammen, was ich gesagt habe zu Gottes Führung. Also vielleicht fragst du dich jetzt auch, was ist denn, wenn ich mir gar nicht sicher bin, dass Gott mich auf diese Weise führen will? Und ich glaube, es geht da um die Haltung. Also es geht darum, dass du nicht um jeden Preis deinen Willen durchsetzt, dass du deine Wünsche durchsetzt und realisierst, sondern dass du dich von Gott führen lässt und dass du offen und flexibel bist. Und da habe ich ein schönes Zitat gehört. Ich glaube, das war auch im Skip Heitzig Podcast, den ich sehr mag. God's plans are greater than our plans. Hold your dreams lightly and let the Lord lead you. Also ich übersetze es mal spontan auf Deutsch. Gottes Pläne sind größer als unsere Pläne. Oh, wie übersetze ich das jetzt? Hold your dreams lightly. Also sowas sehr wörtlich übersetzt. Halte deine Träume leicht. Also klammer dich nicht fest an deinen Träumen und Wünschen, sondern ja, hab Wünsche, aber halte nicht zu sehr an ihnen fest. Klammere dich nicht an ihnen fest und lass den Herrn dich leiten. Und ja, was das für die Immobilienkäufe bedeutet, über die ich am Anfang gesprochen habe, mit dem Haus, das abgerissen wird, mit dem Anbau, mit der Million Schulden und so weiter. Und was es auch für meine eigenen oder für unsere Pläne mit dem Hauskauf bedeutet, das erläutere ich dann in der nächsten Folge. Ich sage schon mal, wie der Titel heißt. Der Titel heißt Entscheidungen treffen als Christ. Woher weiß ich, dass meine Entscheidung Gottes Wille ist, Beispiel Hauskauf. Also wie gesagt, freu dich schon mal drauf und wenn dir der Podcast gefällt, wenn du meine Arbeit schätzt und dir wichtig ist, was ich mache, dann würde ich mich wahnsinnig über eine Spende freuen. Du findest die Angaben in den Shownotes und auch immer auf mehr-himmel.de, immer ganz unten gibt es einen kleinen Link zu spenden und da kannst du per PayPal spenden. Du kannst auch gerne einfach direkt auf mein Konto überweisen. Nicht wundern, das ist eine belgische Kontonummer, weil ich in Belgien wohne. Wie gesagt, das muss kein Wahnsinnsbetrag sein. Wenn du mir einen Kaffee ausgibst, ist es auch schon fantastisch, wenn jeder das machen würde, der den Podcast hört. Dann könnte ich mich voll auf mehr Himmel fokussieren und das würde ich wirklich sehr gerne tun. Deswegen, ja, vielen, vielen Dank für deine Spende, für deine Unterstützung und auch vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Deine Marion.